Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Natur und Sprache – Verborgene Verbindungen. Heute möchte ich euch ein besonders außergewöhnliches Thema vorstellen, das die Verbindung zwischen Mensch, Natur und Sprache auf eine ganz neue Weise beleuchtet. Es geht um die faszinierende Welt der Schneckentherapie, eine Methode, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen mag, aber tiefgreifende Wirkungen auf die emotionale und soziale Entwicklung haben kann. Dazu freue ich mich ganz besonders, Barbara Schrödinger bei uns zu begrüßen. Barbara ist eine erfahrene Therapeutin, die Schnecken als einzigartige Therapiepartner einsetzt, um Menschen dabei zu unterstützen, Geduld, Achtsamkeit und Empathie zu entwickeln. Mit ihrem innovativen Ansatz zeigt sie, wie die Natur uns lehren kann, innere Ruhe zu finden und unser Bewusstsein für uns selbst und andere zu schärfen. Lasst uns gemeinsam eintauchen in dieses spannende Thema von Barbara. Und wir erfahren, wie Schnecken nicht nur unsere Sinne ansprechen, sondern auch unsere emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken können. Hallo Barbara.
Hallo Bärbel. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Wie bist du dazu gekommen, dass du Schnecken als Therapiepartner nimmst?
Ich habe eine Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Pädagogik gemacht und dort wurden uns die Achatschnecken vorgestellt. Die fand ich schon faszinierend, weil sie auch sehr groß sind. Aber für mich war dann wichtig, doch mit den Kindern mit Schnecken zu arbeiten, die auch bei uns heimisch sind. Und da war für mich ganz klar, das muss die Weinbergschnecke sein. Die ist die größte Schnecke hier. Und die können sie eventuell auch selber in der Natur entdecken. Die anderen Schnecken leben ja doch sehr zurückgezogen. Und es gibt tatsächlich einen nahen Verwandten, der mittlerweile hier bei uns immer mehr auftaucht. Und zwar ist das die gefleckte Weinbergschnecke, die nicht geschützt ist, wo da auch die Kinder wirklich mitarbeiten könnten. Mhm. Also es ist so, dass die heimische Weinbergschnecke ist geschützte Art. Und die darf man nicht mehr sammeln.
Okay.
Also auch meine Weinbergschnecken kommen aus einer Zucht. Und jetzt habe ich auch schon den ersten Nachwuchs.
Aber hattest du schon immer so ein Faible für Schnecken? Oder
Nein.
Was hat dich da besonders inspiriert, jetzt gerade Schnecken zu nehmen?
Ich finde, Schnecken reagieren sehr, sehr schnell auf veränderte Situationen. Und diesen Rückzug ins Häuschen, das zeigen sie ja auch, sobald ihnen irgendwas nicht geheuer ist. Wenn es zu kalt ist, zu warm ist, wenn es zu laut ist, wenn die Vibration vom Boden zu groß ist und. Dann ziehen die sich ja in ihr Häuschen zurück. Und das ist etwas, was ich finde, dass wir bei uns hier durch die vielen Reize, die Kinder und auch wir Erwachsenen mitbekommen, nochmal lernen sollten. Dass wenn es uns zu viel ist, dass wir uns zurückziehen. Das finde ich einfach faszinierend bei den Schnecken.
Also beschreib das mal genauer. Was passiert während einer typischen Sitzung, wenn ein Kind oder ein Teilnehmer eine Schnecke beobachtet oder auf der Hand hält?
Es ist tatsächlich so, dass es sehr lange dauert, bis die Kids die Schnecke auf der Hand nehmen. Also die meisten. Aber es geht tatsächlich darum, die Schnecke zu beobachten. Es ist so, dass ich so kleine Terrarien habe, in denen die Schnecken dann sind und wo sie wirklich dann von allen Seiten auch beobachtet werden können. Und dann dürfen sie Futter reinlegen und dann heißt es erstmal warten, kommt die Schnecke aus dem Haus. Und während wir drauf warten und schauen, ergeben sich ganz tolle Gespräche und die Kinder interpretieren im Prinzip, warum die Schnecke vielleicht nicht so schnell rauskommt. Und dann erzählen sie plötzlich von sich, warum es ihnen vielleicht schwerfällt, manchmal so schnell auf andere zuzugehen. Da wünschten sie sich das Haus, dass sie sich erstmal zurückziehen können und abwarten können, was denn der andere von einem will.
Okay, also meinst du auch, dass durch diese Beobachtung die Kinder auch mehr zur Ruhe kommen und auch eine Geduld dadurch entwickeln?
Es ist so, dass wenn wir die Schnecken beobachten und die Schnecke dann irgendwann rauskommt aus dem Häuschen, dann verknüpft das Kind das mit sehr viel Freude. Es hat es geschafft, so ruhig zu sein und konzentriert zu sein, und dann kommt die Schnecke raus. Und das wird verknüpft im Gehirn.
Mhm.
Und desto häufiger das ist, desto leichter fällt es den Kindern, sich auf etwas zu konzentrieren. Also ich sage ihnen dann, schau mal, ist das nicht toll? Guck mal, jetzt kommt sie langsam raus und dann freuen wir uns. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Arbeit ansteht, dann sage ich sehr oft, denk dran, wenn du dich konzentrieren willst, denk an diesen Moment, wo die Schnecke aus dem Haus kommt. Wie viel Freude da ist.
Also könnte man sagen, du setzt bei den Kindern praktisch einen Anker,
ja,
zu diesem Moment der Freude.
Ja.
Ja. Ja. Aha, interessant.
Es ist bewiesen, dass tatsächlich dadurch ganz neue Verbindungen auch geschaffen werden im Gehirn.
Also wäre dann diese Schneckentherapie, wäre das Lernziel, also nicht nur Empathie, Respekt und Achtsamkeit zu fördern, sondern auch sich selber einen Punkt zu finden, wo man selber zur Ruhe kommt, also wo das Kind für sich einen Punkt findet, selber zur Ruhe zu kommen.
Ja, es ist eigentlich die Förderung der eigenen Achtsamkeit.
Genau, das ist besser ausgedrückt. Ja,
ja.
Ja, mir finden gerade die Worte.
Genau.
Ja, aber stimmt, die eigene Achtsamkeit, ja, genau. Kannst du die Arbeit mit den Schnecken auch mit dem Thema Mobbing und den Umgang mit Schwächeren verbinden?
Ja. Da geht es halt um Respekt. Ne? Also wie viel Respekt bringe ich denn der Schnecke gegenüber, dass ich sagen kann, okay, ich warte jetzt, bis sie aus dem Haus kommt. Oder bin ich ja der Stärkere, kann ich sie einfach so aus dem Terrarium rausreißen? Das ist zum Beispiel etwas, wo Schnecken wirklich verletzt werden, wenn man die einfach so von dem Glas wegnimmt. Man weiß ja nur, oder die meisten sagen ja nur, eine Schnecke, das ist ja nur Schleim.
Mhm.
Aber man reißt wirklich, wenn man die Schnecke einfach hochhebt, die wird verletzt dadurch, weil die sich da wie ansaugen.
Okay.
Und das darf man nämlich dann nicht. Davon werden die richtig krank. Und das ist zum Beispiel etwas, was viele gar nicht wissen.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Es ist so, dass tatsächlich erst in den letzten, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahren, aber die Forschung über Schnecken eine ganz andere Wendung nimmt. Vom Paarungsverhalten, das ist so unterschiedlich bei den Schnecken. Das hat man vorher nicht gewusst. Das haben wir damals in der Schule ganz anders gelernt.
Okay. Aber diesen Schleim, den die Schnecke absondert, wofür sondert sie den ab?
Das ist tatsächlich auch eine Kommunikation der Schnecke.
Okay.
Den Schleim, wenn sie eine Schleimspur hinterlässt, anhand dieser Schleimspur sagt sie den anderen Schnecken zum Beispiel, wo Futter zu kriegen ist, wo ein Schlafplatz sicher ist, ja, in welcher Richtung es sich lohnt zu gehen.
Okay.
Das ist eine ganz große Kommunikationsstrategie der Schnecke.
Das heißt, so ähnlich wie wenn die Wespen bestimmten Tanz darlegen in ihrem Flug, so kommunizieren die und so kommunizieren die Schnecken über den Schleim.
Ja.
Interessant.
Genau.
Ich überlege gerade, ich meine, das ist eine ganz, ganz andere Art zu kommunizieren.
Ja.
Also wir machen das mit Körperhaltung. Die Bienen machen das aufgrund ihrer Flüge, ihres Tanzes. Und die Schnecken machen das anhand des Schleims. Also das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen.
Also es ist nur ein Teil ihrer Kommunikation,
ja,
aber ein großer Teil.
Das war mir nicht bewusst. Also haben die auch eine Kommunikation über die Körperhaltung?
Ja. Ja. Wie sie die Fühler ausstrecken, wie sie die halten. Gerade im Paarungstanz ist das total interessant zu sehen, wie die sich dann wirklich umeinander rumdrehen.
Mhm.
Das ist spannend.
Ja. Ja, das finde ich jetzt auch gerade sehr, sehr spannend. Also du erwähntest, dass Ruhe durch die Arbeit mit Schnecken im Gehirn mit Freude verknüpft wird, was neue neuronale Strukturen fördern kann. Welche Ergebnisse hast du speziell bei Teilnehmern mit ADHS oder besonderen Bedürfnissen beobachtet?
Ich habe zum Beispiel einen Jungen gehabt in der Grundschule, der mit Arbeitsverweigerung sehr oft reagiert hat. In Wirklichkeit war es tatsächlich so, dass er einfach die Lehrerin nicht verstanden hat, aber er das nicht zugeben durfte.
Okay.
Und ich hatte einmal die Woche mit ihm im Einzelsetting und da haben wir sehr viel mit der Schnecke gearbeitet und er fand das interessant, dass ein so schwaches Tier so ein Überlebenskünstler ist. Mhm. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wie die Schnecke redet, wie sie eigentlich mit den anderen Schnecken kommuniziert und zu sagen, was am besten ist, was nicht so gut ist. Und das fand er so faszinierend, dass er tatsächlich angefangen hat, dann auch zu sagen, okay, aber dann kann ich ja sagen, wenn es mir nicht gut geht. Ja, genau, du kannst das sagen. Die Lehrerin hört dir zu.
Cool. Echt cool. Also würdest du sagen, dass die Schnecken durch ihre Langsamkeit besonders gut zu bestimmten kognitiven Prozessen passen?
Ja. Wobei die gar nicht so langsam sind. Also ich habe mit den Schülern, wir haben versucht, dass die, und zwar sind das Bänderschnecken, die es bei uns im heimischen Garten auch sehr oft gibt. Und die Kinder wollten wissen, ob die auch Eier legen. Und wir haben das Terrarium vorbereitet und dann sind uns das sich zwei ausgebüxt. Also so langsam sind sie gar nicht.
Okay.
Aber was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ich habe mit einer Klasse, wo drei Lehrer gesagt haben, mit dieser Klasse kann man nicht arbeiten, weil die können nicht zusammenarbeiten. Die haben sich nur runtergemacht gegenseitig.
Mhm.
Die Lehrer haben gesagt, das ist eine Klasse voller Egoisten.
Mhm. Okay.
Kognitiv waren die sehr weit, aber sozial, emotional, Katastrophe. Da gab es nur Streit. Und mit denen habe ich tatsächlich nicht nur Schnecken, sondern auch Schmetterlinge und Marienkäfer gezüchtet.
Mhm.
Und das hatte solch eine tolle Dynamik, dass die richtig toll jetzt Gruppenarbeit machen können. Nach einem Jahr.
Schön, das ist doch prima.
Ja. Genau. Deswegen ist es mir so wichtig, nicht nur Schnecken. Schnecken finde ich total faszinierend, weil es auch so viele Sachen gibt, die man noch gar nicht weiß. Aber andererseits ist es auch dieser, man hat eine Verantwortung gegenüber einem so kleinen Tier. Das den Kindern beizubringen, das ist mir wichtig.
Genau, ja, okay. Also würdest du sagen, ich meine, die Schüler hatten untereinander ja dadurch, dass sie emotional und sozial nicht so gut aufeinander eingestimmt waren, auch ziemlich viel Stress.
Ja.
Würdest du sagen, dass Schnecken als Spiegel der Gefühle zu sehen sind? Dass sie vielleicht spüren, wenn da in dem Raum so viel Stress ist, dass sie dann nicht aus ihrem Häuschen kommen?
Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Andersrum, ich persönlich finde es total faszinierend, die Schnecken zu beobachten und kann dabei selber runterkommen. Weg vom Stress.
Ah, okay. Bleiben die Schnecken dann die ganze Zeit in der Klasse oder nimmst du die immer wieder mit?
Ich nehme die mit. Während des Projekts nehme ich sie nur übers Wochenende mit, aber leite die Pflege an.
Mhm.
Das mache ich auch mit den Marienkäfer und Schmetterlingen und so. Ja? Aber am Wochenende nehme ich sie dann mit nach Hause. Weil die Terrarien fürs Klassenzimmer sind relativ klein. Und da muss man dann auch schon schauen, dass da wirklich richtig sauber geworden wird. Weil man muss ja auch den ganzen Kot entfernen und das alles. Man muss für Feuchtigkeit sorgen. Also da ist es schon wichtig, dass die auch gepflegt werden. In diesen kleinen.
Okay. Genau. Wenn du jetzt bei den Kindern so eine Metapher erzählen würdest, wie hilft ihnen die Arbeit mit Schnecken, eigene Gefühle besser zu verstehen und auszudrücken?
Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. wenn es dazu kommt, dass sie zum Beispiel die Schnecke auf die Hand nehmen möchten, dann ist natürlich, wie nimmst du das wahr? Ist das angenehm für dich? Ist es nicht angenehm? Ist gerade bei Autisten, die haben ja eine, oder sehr oft, nicht alle, aber sehr oft eine hohe Wahrnehmung von der Haut. Mhm. Deswegen mögen die sehr oft bestimmte Stoffe nicht oder Seifen nicht oder sowas. Und das
du meinst
ist zum Beispiel,
dass die nur sensibel sind, meinst du, von dem
genau.
Tastsinn
her? Mhm. Ja, okay. Ja. Von der Haut her halt. Mhm. Und das ist dann, wenn die dann die Schnecke nehmen, das dann nochmal wahrzunehmen. Mhm. Das kostet aber bei vielen eine Überwindung. Tatsächlich habe ich eine künstliche Nacktschnecke, die richtig wabbelig und klebrig ist. Selbst da sagen viele Kinder, die kann ich nicht anfassen.
Ja, ja, die kenne ich tatsächlich auch. Und ja, es ist ein feuchtes, weiches, aber doch kühles Gefühl, wenn man die auf der Hand hat.
Genau. Die benutze ich tatsächlich sehr oft, bevor sie überhaupt die Schnecken auf die Hand nehmen, damit sie für sich abschätzen können, ob sie das ertragen oder nicht. Weil es tatsächlich dann mit diesen Schnecken zum Beispiel, also mit diesen künstlichen, passiert, dass sie sie wegschütteln. Das wäre jetzt für eine Schnecke katastrophal.
Mhm.
Und deswegen nehme ich erst diese Nacktschnecken. Genau.
Okay. Welche Rückmeldungen bekommst du von Teilnehmern oder von den Schulen, von den Einrichtungen, wo du die Schneckentherapie anbietest?
Das Witzige ist tatsächlich, seitdem ich das hier an der Grundschule gemacht habe, ist, dass die Kinder mich für eine Schneckendoktorin halten. Und immer wenn sie eine Schnecke finden, die irgendwie das Haus beschädigt hat oder wo sie sagen, der geht's nicht so gut, dann bringen sie mir die. Das finde ich total süß. Es gibt auch ganz viele Kinder, die ihre Eltern versuchen zu überreden. Wir wollen auch eine Schnecke zu Hause haben. So dass ich zu den Eltern gesagt habe, zeigt doch einfach, wo bei euch im Garten Schnecken leben. Das ist für die Schnecken angenehmer und für eure Kinder auch.
Mhm.
Das ist also sehr schön. Und es gibt ganz viele Eltern, die sagen, die so froh sind, dass diese heimischen Tiere den Kindern noch mal näher gebracht werden.
Mhm.
Dass es eben nicht die Weinbergschnecke ist, die den Salat wegfrisst.
Mhm.
Ne, solche Sachen, wie wichtig die Schmetterlinge sind und so. Also das waren eigentlich nur positive Rückmeldungen.
Wie können das die Schulen denn finanzieren?
Ja, das ist ein Problem.
Ist das einfach?
Nein. Es ist tatsächlich bisher so gewesen, dass das mit der Schneckentherapie, diesen Einzelsetting, ist über ein Corona-Aufholprogramm vom Jugendamt gelaufen.
Mhm.
In Verbindung mit meinen Hunden. Das ist ausgelaufen. Es gibt jetzt keine Gelder in dieser Richtung her. Die Zucht mit Schmetterlingen und sowas, das haben die tatsächlich über die Klassenkasse oder über den Elternausschuss bezahlt. Das ist schwierig. Ich weiß, dass hier die Grundschule gerade darum kämpft, den Träger mit ins Boot zu nehmen, weil das Jugendamt eine Finanzierung im Moment ablehnt.
Okay, gut. Ja. Aber dabei bringt es ja doch so viel,
ja,
den Schülern.
Ja.
Was fasziniert dich denn persönlich an der Arbeit mit der Schnecke? Und gibt es einen Moment aus deiner Praxis, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Tatsächlich der Moment, als die sich gepaart haben, war total faszinierend, aber das hat Stunden gedauert. Ich weiß nicht, wie oft, ich wollte das filmen, einfach um das auch dann präsentieren zu können, wie die sich paaren. Ich glaube, das waren 5,5 Stunden. Ich musste dauernd das Handy aufladen. Was man wissen muss bei den Schnecken ist halt, dass jetzt zum Beispiel von November bis Februar keine Einsatz möglich ist,
mhm,
weil die Winterruhe haben.
Mhm.
Und die brauchen diesen Winterschlaf.
Mhm.
Na, also da kann man nichts machen. Das würde die Tiere tatsächlich krank machen. Was mir immer ganz wichtig ist, dass man halt auch als Therapeut so viel Respekt den Tieren gegenüber hat, dass man schaut, dass es den Tieren auch gut geht. und nicht nur den Tier als Gegenstand sieht, damit man es einsetzen kann.
Mhm. Wie siehst du denn die Zukunft der Schneckentherapie?
Ich habe tatsächlich mittlerweile Leute kennengelernt. Das ist eine Ergotherapeutin, die in der Nähe von Karlsruhe, die ist an der Schule als Ergotherapeutin und arbeitet dort mit den Schnecken, mit den Schülern. Und die macht das tatsächlich jetzt schon das dritte Jahr. Und es ist tatsächlich, dadurch lernen die Kinder ein anderes Verständnis.
Mhm.
Und ich glaube, dass gerade jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, es war ein sehr feuchtes Jahr, das war das Jahr für Schnecken, glaube ich, wird das voranschreiten. Also wie gesagt, ich bin kein Fan von diesen Achatschnecken. In ihrem Ursprungsland ist es eine Plage mittlerweile, weil die legen bis zu 100, 200 Eier, die ja dann vernichtet werden muss. Das, okay. Was ich schrecklich finde.
Mhm.
Ja, und deswegen sind die dort eine Plage. Also die sind froh, wenn die dort entfernt werden. Ne? Und hier muss man sich für viel Geld verkaufen und dann immer die Eier einfrieren, damit die absterben.
Okay. Ja, super. Vielen lieben Dank, Barbara. Auch hier sind wir jetzt gerade zum Ende. Ich danke dir für die ausführliche Berichterstattung über die Schneckentherapie. Ja, und wir hören uns das nächste Mal.
Vielen, vielen Dank.